Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Das Ganze hat dann meiner Frau natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das Dramatische, das Tragische ist eigentlich, dass ich wirklich dort einen Moment lang parat gewesen wäre, wie mein Vater meine Familie verlassen. Mhm. Oder ich dachte, das kann ich nicht sein. Jesus, es kann nicht sein, dass ich das Gleiche machen wie mein Vater. Hey, nein, weck mich auf, ich bin im Albtraum. Scheiße, was läuft da?
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Was muss das für ein Gefühl sein, wenn man auf der Bühne steht, tausende von Leuten im Saal, alle Blicke auf einem und man singt und spielt und tanzt so gut, dass alle Zuschauer am Schluss aufstehen, klatschen, toben, weil sie so begeistert sind ab dem, was sie gesehen haben, vor allem, was sie auch von mir gesehen haben. Das Gefühl, das kennt mein Gast heute im Vis-à-vis sehr gut. Er war mehrere Jahre ein gefeierter Musical-Star. Mehrere Jahre hat er die Hauptrolle gespielt, zum Beispiel im Space Dream. Jeden Abend ausverkaufte Halle, jeden Abend Standing Ovations. Der Andy Leub hat es geliebt. Es sind wunderschöne Erinnerungen. Und gleich hat es etwas mit ihm gemacht. Er sei zum Beispiel eitel geworden, hätte Bodenhaftung verloren. Und um ein Haar hat er auch seine Frau verloren. Er steigt aus, entscheidet sich für seine Familie, für die Ehe und gibt alles. Das mal nicht auf der Bühne, sondern im echten Leben. Der Andy Leub ist ein Mann, der sich mit wunderschönen Höhenflügen auskennt, aber auch wirklich mit tiefsten Krisen. Ich bin Ruth Stutz. Schön, hört ihr mit.
Herzlich willkommen, Andy Leub. Und danke vielmals, dass ich hier bei dir sein darf, zu Winterthur.
Ja, danke dir.
Winterthur ist ja deine Heimat. Also du bist ja da geboren, aufgewachsen, hast dein Leben da eigentlich verbracht. Was bedeutet dir das da?
Ja, also ich bin in Winterthur geboren, aufgewachsen, in die Schule, in die Lehre. Ja, es ist einfach meine Heimat. Ja, so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich vermisse etwas anderes mehr oder so. Aber ich glaube, meine Frau sagt immer, dich bringt mich irgendwie nicht aus Winterthur raus.
Es gibt eben so Leute, genau. Die sind dann immer, also die sind so verbunden mit dem Ort. Also das geht fast nicht, dass man da weg würde zügeln.
Ja, ich glaube, mittlerweile, es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich eigentlich auch gerne auf Thun wäre gerne gegangen. Mhm. Das ist wirklich so in meiner Berufsmusical-Zeit damals, genau, wäre das so ein Ort gewesen, wo wir eigentlich angepeilt haben. Aber wir haben uns dann entschieden, im schönen Winterthur zu bleiben. Aber Thun wäre schon mit dem See und mit den Bergen.
Hat genau. Auch etwas.
Ja, das ist natürlich. Aber eben, also Winterthur ist irgendwie, ich glaube, es hängt mit meiner Persönlichkeit zusammen. Irgendwie, ich bin schon eine offene Persönlichkeit, aber so ein bisschen dann doch irgendwo mit einer ängstlichen Struktur, so quasi, das, was ich kenne, bei dem bleibe ich. Mhm. Genau. Mhm.
Kindheit hast du schon da verbracht. Du bist der Mittler von 3 Brüdern insgesamt, gell?
Ja, genau.
Wie hast du das so erlebt? Ich finde es so spannend, ich habe 3 Söhne. Ich finde das immer, wie ist das echt für so einen Bub?
Ja, es ist noch, also für mich war es ganz normal. Ja. Gut, ich kann jetzt mich nicht rausnehmen, in einen anderen Kontext setzen und sagen, so wäre es besser gewesen oder nicht. Was sicher bei mir und meinem älteren Bruder ein Problem war, ich bin in der Pubertät einfach schneller voran gewesen, im Teenie-Alter und er eher so ein bisschen hinten rein.
Oh, das ist schwierig.
Genau. Und ich bin mit 14 bin ich ein Teddy gewesen, mit der Elvis-Frisur, James Dean Idol und alles, was mit 50 Jahren zu tun hat. Habe Kung Fu gemacht, bin Bruce Lee-Fan gewesen, habe Krafttraining gemacht, bin gut trainiert gewesen. Einfach so, also einfach vom Körperlichen einfach halt immer ein bisschen überlegen. Er hat dann nämlich gesehen, anheben als Sparringpartner mit der Polsterküsse vom Sofa und so. Das hat er nicht so lässig gefunden.
Oh, okay. Genau. Mit 2 hast du einen recht krassen, also ist etwas Krasses passiert. Du bist eigentlich kaum auf der Welt und schon bist fast wieder gestorben. Also ist wirklich etwas mega Heftiges passiert. Du kannst dich zwar nicht mehr erinnern, gell?
Nein, ich kann mich selber nicht erinnern, aber ich weiß natürlich, logisch, mit zwei bin ich an einer Terpentinvergiftung fast gestorben, genau. Mein Vater hat dort unvorsichtshalber einen Pinsel mit roter Farbe in einen Terpentinbehälter auf den Balkon gestellt. Und ich als Zweijähriger auf den Balkon nur und rot, Sirup, angehängt und getrunken, bis man alles verätzt hat. Ja, genau. Also, und dann ja, ab ins Spital zu meiner Mutter. Damals die Ärzte sind irgendwie nicht so feinfühlig gewesen. Meine Mutter völlig aufgelöst, brüllt und so. Sie haben mich weggenommen anscheinend. Und dann hat sie gefragt, ja, kommt der durch, was geht? Und der Arzt hat nur gesagt, ja, man weiss nicht, ob es so oder so rauskommt bei diesen Fällen. Und meine Mutter ist dann mit dieser Aussage allein klar geworden, oder? Völlig aufgelöst. Und Gott sei Dank ist es nachher gut rausgekommen.
Hast du so Verätzung? Also merkst du da noch irgendetwas heute?
Ich weiß es nicht. Also kann ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht hat mir das dazu verholfen, zu einer guten Stimme.
Die schöne Stimme, ist das?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es ist sicher nicht gesund gewesen.
Ja.
Nein.
Okay, aber hast du jetzt keinen Nachteil in deinem Leben wegen dem?
Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Vergleich. Also ich würde sagen, nein.
Ja. Das ist ein prägendes Erlebnis. Und das andere, was du mir erzählt hast im Voraus, die Scheidung von deinen Eltern. Etwas, was dich mega geprägt hat als Kind. Gell?
Ja, da war ich 8. Ja, gerade auf der Schwelle zu 9, aber 8,5 genau. Ja, mein Vater hat sich in eine andere Frau verliebt und dann von heute auf morgen eigentlich gefunden, hey, tschüss zusammen, ich gehe. Und ja, das ist sehr einschneidend gewesen. Für mich, also für die ganze Familie, auch für meine Brüder, aber wir sind alle damit irgendwie anders umgegangen. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen von meinen drei Brüdern der sensibelste, gestrickteste. Und ja, das hat bei mir, also gell, irgendwie so mit den Krisen, die nachgekommen sind, musst du irgendwie dann feststellen, dass das Ereignis doch länger halt nachschwingt. Wie du das gemeint hast. Genau.
Also was hat das nachher bedeutet für eure Familie, wo da der Papi, ist er aus dem Nichts einfach weg gewesen?
Ja.
Das ist auch heftig oder so, ohne Vorwarnung einfach.
Ja, genau.
Ja,
ja damals ist ja gewesen, ich hatte die 2-Wochen-Regelung mit der Besuchszeit oder Besuchssamstag und irgendwie so Besuchswochenende gehalten. Eben mein Vater hatte die Freundin gehabt. Es hat eine Episode gegeben, wo er ein halbes Jahr später gemerkt hat, irgendwie ein bisschen ein Seich gemacht. Er hat eigentlich eine Scheidung wollen. Die Scheidung ist dann auch recht schnell über die Bühne. Ein halbes Jahr später ist er irgendwie zurückgekommen und hat wollen zurück. Und meine Mutter hat natürlich gefunden, hey, nein, ich kann jetzt nicht dich gerade einfach wieder zurücknehmen. Oder hey, zeig mir, dass du kannst. Mein Vater hat immer wieder den Job verloren, ist halb invalid gewesen. Durch einen schweren Unfall, den er mit 20 hatte. Und ja, er einfach irgendwie gesehen, hey, dass er es wirklich ernst meint. Gesagt, hey, bist du mal in einer eigenen Wohnung? Schau wegen Arbeit und wir treffen uns, wir kommen uns wieder näher. Finde ich eigentlich gut. Sie hat nicht einfach jetzt wollen, okay, von einem Nest wieder ins andere, ins warme. Aber natürlich, wir Kinder, gell? Wir haben gesehen, der Papi will zurück und Mami, nimm den Papi zurück. Und meine Mutter ist in dem Zerriss gestanden, sie hat ja auch wollen. Aber hat nicht wollen, jetzt einfach gerade schnell einen Schnellschuss machen.
Ja, klar.
Sie hat wollen sicher sein, dass er es hat. Wir haben dann abgemacht, dass wir zusammen in die Sommerferien gehen, als Meer. Wir haben uns mega gefreut. Oder? Und in den 3-4 Monaten, wo mein Vater allein war, hat er wieder eine andere Frau kennengelernt, oder? Und ist dann 2-3 Tage vor der Ferien ist er gekommen. Das ist auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ist er gekommen, hat meiner Mutter Geld angelegt und gesagt, du, habe jemand anders kennengelernt, ich heirate dich, komm nicht mit.
Hm.
Und meine Mutter ist zusammengebrochen, Nervenzusammenbruch gehabt, nicht mehr können schnaufen. Und ich habe das als Kind miterlebt, oder? Und ja, es sind einfach so Sachen, wo dann irgendwie sickert das dann so in den Untergrund mit den Jahren, mit dem Erwachsenwerden. Aber das sind schon so prägende Momente gewesen.
Bist du mega verrückt gewesen auf den Vater? Oder hast du es wie, oder enttäuscht? Das muss ja eine riesige Enttäuschung gewesen sein.
Ja, mal natürlich. Und trotzdem ist es dein Papi, oder?
Ja, genau.
Das ist...
So ein Zerriss irgendwie, oder?
Ja, genau. Und das Kind hat halt... ich glaube, das haben alle Kinder gleich. Ein Kind sucht eigentlich die Loyalität zu beiden Elternteilen. Mhm. Und ja, also nachher, wir haben unseren Vater natürlich nachher schon gesehen, aber wir haben nicht wirklich, ja, wir haben nicht wirklich eine Beziehung nachher gehabt mit dem Vater. Er war immer mit einer anderen Frau zusammen gewesen, er ist nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir haben gefunden, hey Papi, wir möchten gerne dich mal, einfach nur du mit uns. Und das hat er gefunden, du, nein, also du bist meine Frau, entweder kommt oder kommt nicht. Oder, also wir sind dort, wir haben nicht das Gefühl bekommen, mal, wir sind wirklich wichtig. Mhm. Ist auch nie, ich würde jetzt sagen, ich mag mich so schlecht erinnern an all die Momente irgendwie so in der Kindheit, der wahrscheinlich irgendwie so ein alles so ein in die Verdrängung gegangen. Aber hast du nie einen Match geschaut, einen Fußballmatch oder irgendein Ereignis, wo du denkst, mal, okay, sie sind getrennt, aber der Vater ist irgendwie gleich präsent. Mhm. Das haben wir so, oder ja, habe ich so nicht erlebt. Oder?
Mhm. Hast du dort wie gesagt, das mache ich nie? Mhm. Oder ist das nicht so bewusst gewesen?
Ja, mal klar. Also ich für mich habe schon gefunden, okay, nein, so wie mein Vater. Nein, also ich habe meinem Vater wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich geheiratet habe und dann probiert habe, wieder einen versöhnlicheren Moment irgendwie ein bisschen anzuschlagen mit ihm, habe ich meinem Vater gerade in der Teenie-Zeit wirklich, ich habe ihn gehasst, oder? Mhm. Ich habe auch keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm. Oder? Also, wir haben, glaube ich, alle, ja, was ist das? Ja, wir haben, glaube ich, alle irgendwie so ab 12, 13 haben wir gefunden, nein, wir wollen nicht mehr zum Vater. Und er ist dann gleich darauf runter, ist er ins Tessin gezogen mit seiner Frau damals. Und ja, dann hast du eigentlich so ein bisschen Geburtstagskarte und Weihnachtskarte und vielleicht mal ein Telefon. Das sind unsere Kontakte dann gewesen. Genau. Mhm.
Wenn man deine Jugend anschaut, die Musik ist dort ein recht wichtiger Teil. Also mit 13 hast du angefangen, Gitarre zu spielen. Und du bist, eben, du hast vorher schon erwähnt, du bist so ein bisschen in dieser Rockabilly-Szene gewesen. Ein Teddy, habe ich jetzt nicht gekannt bis jetzt. Und es ist aber auch die Phase, eben, dir ist dort mega gut gegangen, aber es ist aber auch die Phase, wo du das erste Mal eine Berührung hast, eine Begegnung mit Gott. Du hast ja das vorher nicht gekannt, gell?
Genau. Nein, eben aus meinem Background katholisch aufgewachsen. Aber persönliche Beziehung mit Jesus habe ich nicht gekannt. Ich bin damals dann durch eine Geschichte, die wir jetzt nicht erzählen können, einfach so ein bisschen mit dem Glauben ein bisschen in Berührung gekommen und im Zuge dessen auch eingeladen worden an so eine Evangelisation. Christustag hat das damals geheißen, da mit dem Pals.
Also wo jemand einfach von Gott erzählt hat, so. Ist eine Evangelisation so.
Ah, genau, also ja. Ja, genau, weiss ja nicht jeder. Genau, also Evangelisationstag, das war so eine grosse Versammlung in der Eulachhalle in Winterthur. Also ein grosser Anlass gewesen, mit etwa 3-4'000 Leuten. Von einem bekannten Prediger, wo aus seinem Leben erzählt hat, wo halt eben einfach Jesus näher gebracht hat. Dort bin ich dann mit einem Freund, der tätig war, bin ich gegangen und dachte, ja, komm, geh mal schauen und so. Jetzt sind wir ganz hineingehockt, wo eigentlich fast keine Leute sind. Und wir haben dem Treiben so ein bisschen zugelassen, dieser Predigt und Lobpreis und alles. Und ganz am Schluss kommt natürlich der Aufruf, wir müssen das Leben Jesus übergeben und dann haben sie angefangen zu beten. Wir haben unsere Köpfe geneigt, ich auch. Und ich habe dann gar nicht gemerkt, dass mein Kollege schon raus ist. Und dann habe ich wirklich, erstens, einzig Mal habe ich wirklich dann Jesus akustisch gehört. Ich habe meinen Kopf eben gesenkt gehabt, die Augen zu. Ich habe einfach da so ein bisschen innerlich so ein bisschen da, wie wenn ich mitbeten und so. Und dann ist wie ganz, ganz nah bei meinem Ohr, wie wenn jemand ganz nah bei meinem Ohr ist, gerade unmittelbar und sanft dann sagt, an die Gang führen. Und ich so den Ellenbogen ausgefahren, weil ich gemeint, das sagt der Kollege, oder? Wo da, und ich dachte, hey Mann, hör auf. Und dann merke ich, schaue ich um und dann ist weit und breit rund um mich herum, ist niemand rum gewesen, oder? Wow, und da bin ich so, oh, was ist das gewesen? Und da bin ich natürlich innerlich ein bisschen zusammengezuckt, oder? Und gemerkt da, hey, oh, okay. Ich bin natürlich dann nicht für, oder? Okay. Nein, ich bin, nein, wirklich, ich, es ist mir so unheimlich gewesen. Ich dachte, wow. Und bin raus, oder?
Ja.
Ja, das ist das erste Mal gewesen, wo ich, das habe ich lange vergessen, wo ich wirklich Gott, Jesus, wie immer, akustisch gehört habe.
Mhm.
Ja, und dann, dort habe ich mein Leben Jesus nicht angelegt.
Mhm.
Aber dann Monate später im Zug von der Jugi, im Ostercamp, wo wir dann gewesen sind, habe ich dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und mein Leben Jesus in die Hände gelegt.
Das ist noch speziell, oder was hat das dort geheissen für dich, also dass du dein Leben ihm gibst?
Ja, meine Erinnerung ist immer an mich sehr, 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 sehr schwach. Ich weiss einfach, dass ich dort gemerkt habe, so stark, dass das ist nicht einfach, man tut ein bisschen, man betet ein bisschen, man ist ein bisschen, das ist so stark gewesen, wow, Gott gibt's, Jesus gibt's, also auch wenn ich ihn nicht gesehen, das, was ich erlebt habe, auch mit Bewahrungen von TÜV-Umfällen und so, wo zum Teil fast nicht können sein, einer hat mich, hätte müssen in mich einfahren und ich habe gedacht, jetzt ist fertig, der schiesst mich ab. Und irgendwie, keine Ahnung, wieso der nicht in mich eingefahren ist. Und wirklich so Bewahrungen, also er hat voll durchgezogen. Und ich habe gesehen, in meinem Knie innen, die Kühlerhauben ist schon auf meinem Knie, also ja, und ich bin dann irgendwie ein paar Meter weiter vorne gewesen, angehalten und gemerkt, wow, wieso hat er mich nicht getroffen, oder? Bin ich zurück, man hat dem wollen anfahren und denkt, hey du, und der ist ab mit dem Auto. Bin ihm dann nicht nah, aber einfach, es hat so verschiedene Momente gegeben, wo Gott mein Leben wiederholt wirklich bewahrt hat. Und wo ich einfach dort gewusst habe, nein, das gibt's.
Und du bist ja bis heute an dieser Entscheidung, weißt du, dranbleiben.
Ja.
Hast du nie eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, das ist vielleicht gleich nicht das? Oder ist es so wie ein Frieden, wo du gemerkt hast, das verhebt jetzt durch alles durch? Oder hast du auch Zweifel gekannt?
Nein.
Oder kennst du?
Also ich habe viele Krisen sonst gehabt.
Ja.
Natürlich, wo wir dann noch drauf zu reden kommen. Nein. Es ist mehr die Frage in gewissen Krisen dann später das Gefühl von «Hallo, ich bin am Untergehen.» Also siehst du, dass ich am Untergehen bin? Es ist nur noch, es schaut nur noch meine Nase aus dem Wasser, aber offensichtlich hast du gerade anders zu tun. Siehst du mich nicht, oder?
Mhm.
Mehr die Art von Gefühl, aber nie, vielleicht ist es doch ein Fehler, vielleicht ist es doch nur eine Einbildung und nö. Also es ist wie wenn du das Matterhorn siehst und du weißt, das Matterhorn ist da, das Matterhorn ist im Wallis, also es ist ein Zermatt. Dann kann jemand kommen und sagen, ja, bist du sicher, dass, weißt, es könnte auf Fotos, eine Fotomontage. Nein, du weißt einfach, ich habe das Matterhorn selber gesehen, ich bin Zermatt gewesen, ich weiss, es ist da. So ist es mit ich weiss, er ist da, es gibt einen, das ist für mich gar kein Thema.
Du hast nachher das KV gemacht, einfach wie man das halt so macht, gell? Also nicht wahnsinnig mit Freude, aber was dir mega Freude gemacht hat, ist die Zeit, wo du eine Band gehabt hast, dort der Leadsänger gewesen bist, Living History haben die geheissen und die sind richtig gut gewesen. Aber wie genau. So der Durchbruch, gell, ist wie nicht gekommen?
Der ist leider nicht. Ja, also am KV, ich habe nur 50%, also wir haben alle dann nur 50% geschafft. Ich habe auch nicht mehr auf dem KV geschafft. Ich habe als Tontechniker Radiospots produziert, 50% da in Winterthur beim Radio. Ja, wir haben viel geübt, 3 bis 4 Mal in der Woche oder mehr, Konzerte gegeben. Nein, aber es hat dann nicht geklappt und Mit 25 bin ich dann aus der Band raus, weil geplant war ein Baby unterwegs gewesen. Meine Frau habe ich kennengelernt mit 21, geheiratet mit 23. Das Baby, das geplant war, war unterwegs gewesen, aber das musste Geld reinkommen. Mit der Band ist einfach wirklich, man konnte die Spesen decken mit all diesen Konzerten, mit allem, wo man für die Konzerte gegeben, mit Lieferwagen mieten und. Erst müssen alles zahlen. Ja, genau. Und dort ist eigentlich dann das erste Mal so ein bisschen mein Traum vom, wir sind alle professionell ausgerichtet gewesen, also mit professionellen Musikmachambitionen ausgerichtet gewesen mit der Band, um es eigentlich zu schaffen, um können irgendwann mit unserer Band können davon leben. Das hat dann nicht bis dato nicht geklappt. Ja, dann bin ich aus der Band raus und ja.
Hast du ohne irgendwelche Ahnung hast nachher als Computerfachmann dich anstellen lassen, obwohl du eigentlich kein PC-Wissen hast. Das ist wieder eine Geschichte für sich.
Genau.
Das ist herrlich. Aber das heisst, du hast wirklich die Musikkarriere dort wie losgelassen. Und es hat aber dann ein Telefon gegeben, wo alles wieder verändert hat, gell?
Das stimmt. Das ist ja dann nicht einmal ein Jahr gegangen, nachdem ich aufgehört habe mit der Band. Dann in dieser Firma geschafft habe als PC-Techniker. Der zerbruchte Traum loslassen ist doch recht einschneidend gewesen, obwohl ich mich gefreut auf Familie alles, aber ich habe ein halbes Jahr keine Musik können hören oder nicht wollen hören, keine Musik wollen hören, mir gefällt, keine Gitarre anlangen. Und von heute auf morgen ist dann ein Anruf gekommen vom Harry Scherer, vom damaligen Produzent von Space Dream, der für die Hauptrolle eine Zweibesetzung gesucht hat. Und auf Umweg ist er zu meinem Profil gekommen, zu meiner Telefonnummer. Ich habe vorgesungen, er hat mich wollen. Und so bin ich dann von heute auf morgen, habe ich können, wirklich von der Musik dann leben, als Sänger.
Und Musical, also das ist nachher ein riesen Teil geworden in deinem Leben. Also du bist da aufgeblüht, du hast mega viele Rollen können spielen. Wie viele Jahre bist du da richtig dick drin gewesen?
Ja, also etwa 4-5 Jahre. Also wirklich, Gott hat mir von ein Moment auf den anderen eigentlich ermöglicht, von der Musik können zu leben. Mhm. Also, und die Hauptrolle im Space Dream gemacht, im Baden, das ist nachher riesig durch die Decke. Oder? Space Dream hat 5 Jahre lang gespielt im Baden.
Oder? Ich weiss, ich komme von Baden. Ich habe das alles mitgelernt.
Ja, genau.
Das war immer die grosse Halle.
Ja, genau, die ABB-Halle. Ja, genau. Es war wirklich toll gewesen. Tolles Ensemble, tolle Leute. Ja, natürlich im Zuge von dem, weil es auch so erfolgreich war, sind wir auch so für externe Events in Deutschland also Messenkongress gebucht worden. Oder sonst einfach auch viel nebendran können machen. Ich habe als Solist für mich verschiedene Sachen gemacht. Verschiedene Fernsehauftritte als Solist, im Tagesfernsehen.
Benissimo habe ich noch gesehen.
Benissimo sind wir mit dem Ensemble dann, mit dem Musical Melissa dann gewesen, genau, im Benissimo bin ich gewesen, oder sonst in Talkshows.
Also du bist schon ein bisschen ein Star geworden, kann man schon sagen. Also es ist super ausgesehen, ich habe die Filme gesehen. Also eben, da sind wahrscheinlich ein paar Frauenherzen geschmolzen, die dich gesehen
haben. Ja, offensichtlich,
das
spürt man genau. Ja. Offensichtlich, ja, genau.
Also kann man schon sagen, also so ein bisschen, hast du ein bisschen ein Promi-Leben oder Star-Leben?
Nicht ein Promi-Leben, aber schon mit viel Aufmerksamkeit und mit zunehmendem Erfolg natürlich vom Space Dream um Melissa und damals auch noch Space Dream dann in Berlin. Ja, genau. Viel Aufmerksamkeit, eben ich bin Talkshows eingeladen worden, 10 vor 10 Bericht und genau. Mhm.
So was bisschen, macht das mit einem? Das ist ja mega cool, oder? Die eine Seite.
Geht wahrscheinlich jeder mit anders um. Für mich ist eigentlich so ein bisschen nur schon auf dieser oder die Leiter rauf zum grossen Erfolg oder zu wirklich so ein bisschen jetzt einem Promi oder dann halt grösser, weit bekannterer Promi. Die ist ja lang und so, aber jetzt nur schon die ersten paar, zwei, drei Tritte sind für mich eigentlich schon in dem Sinn ungesund gesehen. Ungesund in dem Sinn, dass ich bin immer eitler geworden, meine Beziehung mit Gott ist immer ein bisschen mehr im Hintergrund, auch ich bin immer weniger in Gemeinde, rein einfach...
Also Kirchengemeinde in einer Kirche.
Ja, genau. Natürlich immer weniger in Kirchengemeinde, weil du hast gespielt am Samstagabend, musst am Sonntagnachmittag, du kommst am Morgen um 3 Uhr heim, musst schlafen, dann habe ich nicht mehr in die Kirche gehen. Und irgendwo
aber das wäre wichtig gewesen.
Ja, das wäre eigentlich wichtig gewesen. Auch für den persönlichen Halt, so ein bisschen, für ein bisschen Bodenhaftung. Ich kann anfangen, ein bisschen, auch schon auf dieser kleinen Erfolgsstufe, so ein bisschen anfangen, Bodenhaftung ein bisschen verlieren. Ich bin immer eitler geworden, habe sehr viel natürlich geflirtet, ich meine, das kann man sich nicht vorstellen. Das Theater ist einfach wirklich eine wahnsinnige Atmosphäre rundherum. Also zum Beispiel jetzt einfach das Musical. Es ist immer Highlife. Oder? Mhm. Es ist immer Ausgangsfeeling. Oder du kommst rein und das ist wirklich wie, wenn du in Disney World kommst. Einfach Tänzer, Tänzerinnen sind gut drauf, wärmen sich auf, hast es gut. Es ist alles... mega näher, man ist ja körperlich auch viel näher, oder? Mhm. Man umarmt sich, hey, hoi, und irgendwie. Genau, das ist mega toll gewesen, einfach von der Atmosphäre und auch die Aufmerksamkeit. Standing Ovations, fast jedes Wochenende und mit der Zeit sind die Shows nur noch ausgebucht gewesen, oder? Mhm. Das ist immer vor irgendwie 1'500 Leute gespielt und da bist du ein Autogramm gegeben und das hat dazugehört zum Job. Oder haben wir natürlich ein bisschen auch so da, oh, mühsam, jetzt müssen wir noch führen. Und so. Aber es ist natürlich schon auch, ich meine, fürs Ego tut es, und es ist natürlich schon,
das ist klar.
Ja. Es tut schon gut. Mhm. Auch können die positiven, tollen Feedbacks dürfen entgegennehmen, Leute, die mega berührt sind, und das ist ja total schön, weißt du, an diesem Beruf.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Also mega viele schöne Erlebnisse, super, wo du auch gerne daran zurückdenkst. Genau. Und gleich ist es deiner Frau dann irgendwann gar nicht mehr gut gegangen. Gell? Also sie hat wirklich auch gelitten, phasenweise.
Ja, es ist halt dann eben, es ist dann irgendwann so ein bisschen gekommen, wie sie kommen müssen. Wir haben das zweite Kind ist unterwegs. Meine Frau ist mit dem ersten Kind noch viel ins Theater. Das ist super gut gegangen. Den Beruf mit der Familie eigentlich so ein bisschen kombinieren. Ab dem zweiten Kind ist es dann immer schwieriger geworden. Und auch sie ist viel schlechter zuwegs, natürlich gereizt mit, hat ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen in den ersten 3-4 Monaten, viel brüllt, und sie ist natürlich sehr dünnhütig gewesen, fast nicht mehr geschlafen. Ich komme heim, sie drückt mir das Baby in die Hand, hey, ich mag nicht mehr, jetzt schaust du, und ich morgen um 2 heimkomme nach der Show, bis am Morgen um 5, der ein bisschen gewiegelt, bis er endlich geschlafen hat. Und dann muss ich vorstellen, mein Beruf ist völlig an der Familie vorbei. Ich stehe auf, wenn die schon lange zu Morgen gegessen haben. Ich esse zu Morgen, wenn sie anfangen zu Mittag essen. Das Coole war, ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, natürlich mit den Kindern am Nachmittag, bevor ich gehen musste. Aber ich bin dann um 4, 5 wieder in die Halle, komme am Morgen um 2 wieder heim. Und so ist unsere Ehe immer mehr so aneinander vorbei. Und es ist schwierig geworden. Und genau, da müssen wir jetzt noch mehr erzählen, aber einfach, es ist dann so weitergegangen, und die ist dann wirklich so ein bisschen, einfach Beziehung recht belastet gewesen. Oder? Wir hatten keine guten partnerschaftlichen Momente gehabt, über längere Zeit. Die ganze Körperlichkeit hat für lange Zeit irgendwie abgenommen und so. Da kommst du ins Theater und alle, hey Andi, wow, und es sind mega schöne Frauen überall, und ich, mit jemandem habe ich sehr gut verstanden. wir sind uns immer näher gekommen und ich habe mich dann wirklich in jemanden verliebt, in dem ganzen Dings. Und eben ich selber so ein bisschen bodenhaftig weg, bin ein bisschen trocken gewesen, beziehungsmässig, glaubensmässig, wie ein ausgerechneter Schwamm. Und dann
hast du so deinen Tank gefühlt?
Und dann eigentlich, ja, habe ich das irgendwann mit meiner Frau besprochen und so. Und genau, das bräuchte ein bisschen Ausholung, aber das Ende der Geschichte ist dann einfach wirklich, das Ganze hat dann meiner Frau natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das Dramatische, das Tragische ist eigentlich, dass ich wirklich dort einen Moment lang parat gewesen wäre, wie mein Vater meine Familie verlassen. Oder ich dachte, das kann ich nicht sein. Jesus. Es kann nicht sein, dass ich das Gleiche mache wie mein Vater. Hey, nein, weck mich auf, ich bin im Albtraum. Scheiße, was läuft da? Und irgendwie ist so ein bisschen, ich hatte mal einen krassen Traum gehabt von einem Zug, wo ich eingestiegen bin, der zugegangen ist. Und das war wie so eine Vision gewesen. Und der ist plötzlich in einem Berg und durchabgefahren. Es ist immer dunkler geworden, dunkler, und der Zug ist immer schneller und schneller und schneller geworden. Und ich habe im Traum gemerkt, wow, ich muss jetzt aus dem Zug raus, aber ich komme nicht raus. Und da bin ich irgendwie aufgewacht und ja, eben, also es hat dann zwei Zusammenbrüche während Vorstellungen noch gebraucht und sonst andere Sachen, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, jetzt muss ich muss irgendetwas machen, oder?
Ja. Also Zusammenbrüche von deiner Seite.
Ja, genau. Ja. Also, ja.
Also, und das heisst, du hast, also deiner Frau ist es so schlecht gegangen, dass dich nachher auch richtig, also dass du gemerkt hast, so geht es nicht mehr weiter. Also bist du an diesen Punkt gekommen.
Ja, meine Frau, ich habe damals in Melissa gespielt, meine Frau, und ich habe plötzlich eigentlich privat wie auf der Bühne ähnliche Situation gehabt. Melissa ist um eine eigentlich psychisch kranke Frau gegangen. Und meine Frau damals eben ist gar nicht gut zu weg gewesen, ist leider damals in einer Klinik gewesen, und irgendwie auf der Bühne spiele ich so einen Klinikalltag und die Hei ist etwas Ähnliches und irgendwo, und ich bin so im Strudel auch, ich bin völlig irgendwo emotional, mental, völlig, wie soll ich sagen, wie auf dem Glatteis.
Ja. Keine Haftung auch kein Boden mehr. Also nicht deine mehr. Frau und du, eigentlich beide haben den Boden verloren. So.
Ja, genau.
Ja.
Irgendwie in so einer Form. Und eben, also es ist dann einfach eine gut rausgekommen. Ich habe Melissa, die Produktion habe ich dann von mir aus verlassen. Ich habe gewusst, jetzt ist fertig. Gott hat gesagt, hey, du musst jetzt Berufsbühne verlassen, oder es geht alles zusammen, was wirklich wichtig ist. Oder?
Wie hat er dir das gezeigt?
Es ist wie so ein innerlicher Satz, genau so, Andi, nimm die Ausfahrt und sonst verlierst alles, was wirklich wichtig ist.
Und das hast du gemacht, also du bist aus dem Musical-Geschäft raus eigentlich nachher.
Ich habe die Produktion Melissa verlassen und unsere Finanzen sind weggebrochen, meiner Frau ist schlecht gegangen, ich bin jetzt weg gewesen. Ich habe gewusst, okay, jetzt muss ich es machen. Ich habe gewusst, hey, aber jetzt, wir brauchen auch noch Finanzen. Und das Coole ist, ich war in einem Gottesdienst gewesen, der Schleife. Am Schluss sagen sie, danke für alle, die etwas geben wollen. Und ich habe innerlich auch wieder so eine Stimme gehört, hey, gib alles, was du im Portemonnaie hast.
Obwohl du schon wenig gehabt hast, ja.
Wir haben sozusagen fast nichts mehr gehabt. Ja. Und dann habe ich gewusst, ach komm, weiss ich nicht. Und ich habe komplett vergessen, dass ich vor einer Stunde am Bankomat war, bin 200 Franken geholt.
Aha.
Mach das Portemonnaie auf und sehe 200 Franken. Ich, nein, ich kann nicht 200 Franken da hier geben. Und dachte, hey, weißt du, es ist eh alles am Boden. Dann habe ich die 200 Franken reingegeben. Ich dachte, ja, okay. Und dann sagt sie dann noch, das war wirklich krass gewesen, dann sagt sie, okay, hey, euer Opfer soll 100-fach gesegnet werden. Ich, ja, okay, komm, ist gut. Tschüss. Und bin heim Und eine Woche später läutet der Schweizer Fernseher an, hey, sie machen so eine Tournee mit der Nokia zusammen, mit Sandra Studer und anderen Koryphäen damals aus der Musical-Branche. Sie möchten mich gerne dabei haben und nehmen das hin und her und so gemacht. Dann habe ich gefunden, ja, okay. Und das war wie so ein Blumenstrauß gewesen, den Gott mir geschenkt hat als definitiven Abschluss in dieser Zeit. Ich habe nachher als Solist im KKL gesungen mit einem 25-Mann-Orchester in der Kongresshalle Zürich und einfach an den besten Platz. Mhm. Oder? Mhm. Und er hat dann gesagt am Telefon, hey, und übrigens ist es okay, es gibt einfach pauschal 20'000. Und ich zuerst so, ja, look, ich muss zuerst über Bücher, ich rufe nachher gerade an, oder hat das Telefon aufgehängt und denkt, ja, wow, krass, okay. Dann hat er angerufen und so gesagt, ja, okay.
Das ist gefasst.
Genau, geschaut, mal ist okay für mich und so. Und wirklich hundertfach.
Das ist krass, oder? Ja.
Genau.
Also du hast immer wieder also Sachen mit Gott erlebt, gell? So übernatürlich, kann man sagen.
Ja,
also,
ja genau.
Ja. Aber man muss auch sagen, eben, du bist nachher wirklich aus dem raus, weg von dieser Bühne, wo man dich bejubelt hat und bist nachher, also hast du eine Hausfahrtstelle dann angenommen, gell? Also bist eigentlich dann total nicht mehr im Rampenlicht gewesen.
Nein.
Das muss auch hühnen.
Ja, das war der schlimmste Kontrast gewesen.
Mm.
So für mich damals. Also es war nicht einmal eine Hauswartstelle gewesen. Es ist einfach eine Hilfskraft in der Hauswartung von einem grossen Winterthurer-Betrieb. Wo ich jemanden noch in der Leitung kennt habe und gesagt, hey, ich brauche einen Job. Und gesagt, hey, Büro oder so haben wir nichts, aber du könntest dort. Mhm. Und ich dachte, ja, okay, gut. Und alle, gell, ich meine, das war so erfolgreich gewesen, die Musical-Tournee. Die haben sie nachher wieder gesagt, hey, Schweizer Fernsehen hat gerade gesagt, machen wir nochmal mit Live-Übertragung aus dem Barfüsserplatz in Basel. Nubia kommt dann noch dazu und so, hey, super, Andi Lecku. Und ich habe gesagt, ja, ich bin draußen, sorry, ich höre auf. Und alle, hey, bist du wahnsinnig und so. Und ich bin gerade noch vorher eigentlich noch auf dem Sprung gewesen, zum Glöckner von Notre Dame, die Disney Musical auf Berlin. Oder Hamburg, ich glaube, Berlin war es damals gewesen. Aber innerlich habe ich so tief gewusst, nein, jetzt ist die Ausfahrt dran. Das hat niemand verstehen, gerade im Profibusiness haben alle gefunden, bist du wahnsinnig, du bist so gut drin und so und jetzt geht es erst richtig los und ich dachte, ja, jetzt ist fertig für mich. Mhm.
Ja, und du hast ja nachher auch, also du bist dann eben Hilfskraft gewesen und glaube sehr nah nachher auch ist deine Frau, hat sie müssen weg, also genau. 2 Jahre lang in eine Kur sozusagen und du bist alleinerziehend gewesen, also bist du alleine gewesen mit den 2 kleinen Buben.
Genau, also unsere Ehe ist ja noch nicht gekittet gewesen, das ist alles noch, die Beziehung damals, also noch im 99, im Sommer 99, die ist beendet gewesen. Aber dann, das ist dann im Frühling 2000 gewesen, wo ich dann definitiv aufgehört habe. Ja, und eben dann im Jahr drauf oder in den 3/4 Jahr drauf ist es einfach meiner Frau immer schlechter gegangen. Unsere Beziehung, wir haben nicht können an der Ehe arbeiten. Es ist extrem schwierig gewesen. Sie ist leider wirklich schwer depressiv gewesen. So, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, ich habe mir eigentlich angefangen, eine Wohnung zu suchen und gemerkt, ich schaffe das nicht. Das ist too much, also einfach um das zu handeln. Und dann haben wir dann gesagt, ich habe gesagt, entweder muss ich gehen oder du musst noch einmal professionelle Hilfe haben. Und sie ist dann in ein christliches Reha-Center eintreten, aber es war dann 2 Jahre dort gewesen, ja. Ich bin 2 Jahre alleinerziehend mit den Jungs zu Hause.
Dann stelle ich mir auch mega wie einen Bruch vor im Leben, oder? Alles funktioniert plötzlich nicht mehr, oder? Wo vorher bist du so im... Ist es dir gut gegangen eigentlich, oder? Von dem...
Ja, natürlich. Also,
wie man bejubelt wird. So.
Genau, und natürlich, also und gleichzeitig bin ich ein, oder sagen wir einfach, wir beide... Ich war der Hauptauslöser für die Krise, oder? Nicht jetzt quasi, oh, ich bin allein schuld. Wir haben es einfach dort nicht gepackt, unsere Beziehung. Irgendwie, wir haben dort schon probiert, Hilfe zu holen. Aber irgendwo ist es schon einfach zu weit gewesen. Aber Gott hat dann wirklich unsere, Ehe anfangen zu kitten, während meine Frau in 2 Jahren weg war. Genau. Mhm. Ja. Da hatte ich wirklich auch wieder ein krasses Erlebnis gehabt. Ich bin wirklich sehr zum Schmerz von meiner Frau, habe ich gemerkt, hey, Sibyl, ich kann im Moment den Ehering nicht tragen. Oder? In dieser Phase, wo wie wir sind, wie es bei uns im Moment ist, und sie ist dann eingetreten in die Reha, ist natürlich für sie ein mega Schmerz gewesen. Oder? Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist einfach nicht ehrlich. Mhm. Oder? Mhm. Und habe den Ring irgendwo wie meinem Sekretär in eine Schublade da. Und es hat einen Moment gegeben, wo ich wirklich, ich meine, das ist, das kann man sich nicht vorstellen, das ist knüppelhart, oder? Beziehung, der Traum von Familie, den man eigentlich hatte, ist, ja, der ist im Moment wirklich so am Boden, die Ehe, alles, und du bist daheim. Und genau, dann bin ich am Betten gewesen. Meine Frau war sicher etwa ein halbes Jahr schon dort gewesen. Dann bin ich irgendwann so in der Verzweiflung am Betten gewesen, gesagt, hey Gott, willst denn du die, also weißt, willst du die Ehe noch? Ich meine, ich habe wirklich ehrlich probiert, was mit Gott zu sein, weil wenn du es nicht mehr siehst, wieso soll ich mich, also weißt du,
abrackern sozusagen. Genau.
Und dann in dem Moment, ich weiss nicht, woher er den Ring gehabt, kommt mein Moment, er steht 3 gewesen, genau. Kommt wirklich in dem Moment, wo ich das am Aussprechen bin im Gebet, im Schlafzimmer, kommt mein 3-jähriger Sohn, er hat den Ehering in der Hand, kommt, läuft er zu mir ran, legt ihn an, schaut mich an und geht wieder aus dem Zimmer.
Nein, das ist krass.
Und ich so.
Ja. Oh, ich gehe Hühnerhaut. Ja.
Ich dachte, wow. Also, das bewegt mich selber, weißt du? Und das ist für mich so. Also, eine krassere Bestätigung gibt es nicht mehr, oder? Mm. Ja, wo Gott dir zeigt, hey, bei allem Schwierigen, was jetzt ist, ja, ich bin mit dir.
Und das ist jetzt schon über 10 Jahre her, gell? Weißt du, ich finde so, es wäre so schön, wir könnten so sagen, hey, wir haben das geschafft und euch geht's heute. Also weißt du, so, wir haben alles überwunden und jetzt sind wir dort und ein Höhenflug nach dem anderen. Aber man muss ja wie sagen, nach dem Ganzen ist eigentlich eine Krise nach dem anderen gekommen. Ich finde das so heftig. Weißt du, würdest du jetzt, wenn wir jetzt mal heute sind und in so viele Jahre später, wo stehst du und wie geht's dir?
Ja, das ist wieder eine ganze, das wäre wieder eine abendfüllende Frage, wenn man das, aber aktuell bin ich leider immer noch in der Rekonvaleszenz und mich erholen vom dritten Burnout. Mhm. Ja, also das ist, es hat viele Gründe, wieso es zum ersten, zum zweiten, zum dritten geführt hat. Einer von den Hauptgründen, klar, ein Teil Krankheit von meiner Frau, die ist geblieben. Mit dem wir müssen irgendwie können umgehen. Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen, über all die Jahre immer das ambulant oder die Schübe dann ambulant können, zu handeln. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Es ist dann mit all dem, was noch bei mir an inneren Themen gewesen sind und ich zu viel geschafft habe. Ich habe vor dem ersten Zusammenbruch 4 Jobs gemacht, wir haben noch gezügelt. Ich habe mich selber wirklich ganz, ganz schlecht gespürt, zum merken, hey, Moment, ist zu viel, ich muss da mal auf die Bremse. Ich bin in der Kirche aktiv gewesen, sehr verankert im Lobpreis. Ich habe dann nicht mehr keine Musik gemacht, ich habe einfach in der Kirche Musik gemacht. Aber einfach zu viel. Oder? Es hat mega viel an der Batterie gehangen und ich habe die Burnout-Problematik, die Erschöpfungsdepressions-Thematik nicht gekannt, keinen Fokus drauf gehabt. Bis es geklopft hat. Das erste Mal im 2010, im 2017 dann das zweite Mal und dann das dritte Mal im 22. Und es sind immer heftige Zusammenbrüche gewesen, mit langen Phasen nicht mehr können arbeiten, mit Anfangsphasen ganz schwierig, kann nicht mehr können bei allen drei Phasen, es war so heftig, der Zusammenbruch, ich konnte nicht mehr können unter Leute, ich konnte nicht in einem Migros, ich konnte nicht irgendwie auch in der Gemeinde sein, im Gottesdienst. Es ist einfach, muss ich so vorstellen, mein Kopf hat all die Informationen, meine kognitive Dinge sind wie zusammengebrochen, meine Nervenstruktur, alles, jedes Geräusch, jedes Auto, das vorbeigefahren ist, wenn zwei, drei Leute im Raum diskutiert haben, hat mein Kopf das schon nicht mehr verarbeiten können. Also kannst du ja nicht arbeiten. Hm. Du kannst nie eine Zahn, du kannst nicht mal wollen gehen arbeiten, du kommst nicht mal in die ÖV. Oder? Und das sind dann so längere Phasen gewesen, wo das wieder, und es ist jetzt wirklich immer wieder am Rauslaufen mit guten Gesprächen. Und jetzt erst beim dritten Mal habe ich wirklich voll müssen über die Bücher. Ich bin, auch sonst habe ich das angeschaut. Nicht einfach, okay, ja, und gleich weitergemacht. Ich habe schon probiert, bewusster durchzugehen, dann weiter in den Arbeitsprozess. Was ich nicht gewusst habe, bis zum dritten Burnout, wo wirklich kurz, ich glaube, kurz zusammengefasst kann man wirklich sagen, ich habe einfach zu lang das Falsche gemacht. Mhm. Zu lang, beruflich.
Ja.
Ich habe damals, wo Gott gesagt hat, die Ausfahrt war richtig, aber für mich, von meiner Persönlichkeitsstruktur, ist immer 0 oder 100. Es ist einfach, all die Schattierungen dazwischen sehe ich jetzt immer mehr, aber oft nicht. Oder? Mhm. Also entweder ist es einfach wirklich gut oder ich mache es nicht. Entweder komme ich ans Ziel oder ich fange erst gar nicht an.
Ja.
Oder?
Ja.
Und das ist mit dem, was damals passiert ist, wie so gewesen, okay, Bühne verlassen und die teuren Bühne, also außerkirchlich, innerkirchlich, ist im Lobpreis ist etwas anderes. Aber einfach wieder leben von der Musik als Musiker, in welcher Form auch immer, einfach mit meiner eigenen Musik oder mit Konzert, mit Projekt, das ist wie, die Tür darf nicht mehr aufgehen.
Ja, da bist du mega strikt gewesen mit dir selber, ja. Dir das wie verboten.
Ja, um mich selber einen Teil von meiner Persönlichkeit habe ich wieder die gesperrt. Also all das, was eigentlich expressiv war von mir, das habe ich wie gecuttet.
Mhm. Und du hast es gleich vermisst, oder?
Ja, irgendwo, absolut.
Oder? Das wäre dein Herz, absolut. Auch, oder? Genau. Wo du aufblühst.
Also ganz abgebrochen ist es eigentlich, ich habe Gott nicht vertraut. Ich habe Gott nicht vertraut, dass er das wirklich vergeben hat. Dass der Zeiger wieder auf Null ist. Dass es wie ist, hey komm, okay, ist nicht gut gewesen, lern draus und try again.
Mhm.
Aber nimm die Erfahrung mit, oder?
Mhm. Und hast du dich eigentlich wie selber bestraft, oder? Du hast dich eigentlich selber wollen bestrafen, was du gemacht hast, all die Jahre lang.
Ja.
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 Wo stehst du denn heute?
Ja, heute eben, also wie gesagt, ich bin im stabiler werden. Es geht immer besser, es ist immer noch in gewissen Momenten oder einfach in gewissen Sachen ist es fragil, das ganze Mentale, es ist stabiler.
Mhm.
Und natürlich, also mein Ziel jetzt ist, ich muss wieder eine Form finden, zurück in die Musik, also Musikministry ist einfach mein Herzschlag. Also jetzt, sagen wir jetzt einfach, pures Entertainment interessiert mich persönlich jetzt nicht. Aber einfach, ich habe im 14. mein Album aufgenommen und im Anfang 17. rausgegeben. Meine persönlichen Psalmen sind das. Es ist so ein bisschen deutsche Sachen sind so ein bisschen Söhne Mannheims-mässig, auch so ein bisschen vom Sound. Es ist ein Soul-Pop-Album, Singer-Songwriter-Album mit meinen persönlichen Texten, wo das so ein bisschen meinen Weg widerspiegelt.
Mhm.
Und das ist eigentlich mein Ziel, um einfach wieder mehr Musik können machen, Musik wieder wirklich ein grosser Teil können werden. Das ist jetzt aktuell nicht so einfach in dieser Situation, wo ich drinstehe. Es braucht ja gleich Finanzen. Ich brauche weiterhin mehr Stabilität, um auch einen Teilzeitjob gut machen, dass das möglich ist, oder? Da bin ich immer noch im Aufbau. Es ist gemessen an dem, wo ich jetzt wieder herkomme, vor zwei Jahren schon wirklich hat es mega viel Fortschritt gegeben. Aber es braucht ein bisschen einen Weg.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Aber eigentlich, meine innere Ausrichtung ist eigentlich eben Musik muss wieder grösser werden. Wie der Anteil dann kann aussehen oder wie der dann wächst, das ist immer noch ein Weg.
Mhm.
Aber ich bin auf das ausgerichtet.
Ja. Danke vielmals, Andi. Hast du uns so mitgenommen in dein Leben? Mhm. Uns so reinschauen lassen, das hat sicher auch viel gebraucht und viel Mut gebraucht. Und danke vielmals.
Bitte, danke, dass ich dafür da sein.
Der Andi Leub. Und wir verlinken euch sehr gerne Andi Leub seine Musik. Man kann sich ja schon vorstellen, dass diese schöne Stimme auch gesungen sehr gut überkommt, oder? Den Link gibt es bei uns in den Shownotes. Und dort in den Shownotes findet ihr auch den Link zum Spenden ERF Medien, wo das vis-à-vis zum Beispiel auch produziert, ist nämlich ein Spendenwerk und wir brauchen finanzielle Unterstützung, damit wir diese super Arbeit machen können. Also wenn du auch immer wieder auf deine Podcast-App gehst und hoffentlich ist jetzt eine neue Folge online, dann unterstütze uns doch mega gern, damit wir dich noch weiter mit so gutem Hörmaterial beliefern können. Danke vielmals für jede Unterstützung und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.